Pino, du hast nichts mehr. Du hast alles verloren. Mhm. Du rennst hier rum wie ein armer, seliger Hund. Ja, schau dich an, schmutzig, du stinkst, Sandalen an den Füßen, eine Decke um deinen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, da wurde es mir erst richtig bewusst, dass ich ja alles aufgegeben hatte und nichts mehr hatte.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du wieder angeklickt hast, eingeschalten hast oder bewusst downgeloadet hast für die 99. Episode, die ja im Prinzip eigentlich sowas ist wie ein Tag vor deinem Geburtstag, beziehungsweise vor diesem Podcast-Geburtstag. Dieser Podcast ist fast 100 Episoden alt, also nächsten Dienstag ist er 100 Episoden alt, beziehungsweise offizielle Episoden. Wir haben, glaube ich, insgesamt 140, 145 Streams oder wie nennt man das, Folgen rausgebracht mit manchen Specials und manchen Zusammenfassungen. Aber tatsächlich ist nächsten Dienstag die 100. Episode für diejenigen, die 100 durchgeballert haben. Herzlichen Dank dafür, dass du eingeschalten hast. Die ganzen, wie viele Jahre sind es denn jetzt? Ich glaube, 2000, wann haben wir angefangen? 19 oder 18? Ich weiß es gar nicht, ist schon so alt, ich bin schon, ich weiß es nicht. Aber es macht auf jeden Fall riesen Spaß. Und nächste Episode wird ein Special, also das darfst du nicht verpassen. Und zwar wird da nur Michael und Steve sprechen und wir werden ein bisschen Revue passieren lassen, was alles so ging in den letzten 3 Jahren. Ich sage jetzt mal 3 Jahren, bitte nagel mich nicht drauf fest. Aber auf die letzten Episoden, 100 Episoden, was da so war, wie wir das so gesehen haben, aber auch die Entstehungsgeschichte von Die Macht der Worte. Wie, was, warum, weshalb, wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau. Und falls du aber zum ersten Mal einschaltest, dich erwartet in diesem Podcast 4 Kategorien, die für Abwechslung sorgen. Ich habe mir jetzt schon öfter wieder mal sagen lassen, es ist doch bescheuert mit deinen 4 Kategorien. Es tut mir leid. Ich glaube, es ist nicht bescheuert. Es hat mir einer gesagt, der über Pino weiterhören wollte, dass es ihn nervt, dass es dann irgendwann aufhört. Aber genau das ist das Konzept. Wir wollen euch ein bisschen abhängig machen in dem Sinne, dass ihr draufhängen bleibt auf unsere Interviewgäste. Ja, genau. Aber jetzt fangen wir mal an. Wir haben, wie gesagt, 4 Kategorien. Die erste ist über das Wort Gottes. Wir nennen sie Dein Wort. Und da geht es über, ich glaube, das war in Staffel 1 oder 2, Evolution. Beziehungsweise ist die Bibel ein Märchenbuch oder ist sie Fiktion oder ist sie tatsächlich Wahrheit? Also wir haben da über Evolution, über dass die ganz großen, wie sagt man da, Wissenschaftler sich nicht auf die Evolutionstheorie tatsächlich stützen wollen, aber sie sagen, dass sie es müssen, weil sonst müssten sie zugeben, es gäbe einen Gott. Dann haben wir bei Michael und Steve, da muss ich sagen, während wir das gemacht haben, hatte ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass wir diese 5 Minuten aufgenommen haben, ein schlechtes Gewissen. Wir hatten ja schon mehrere Sachen, wo wir vielleicht über Pastoren ein bisschen uns lustig gemacht haben, ob die überhaupt arbeiten oder nicht oder andere Sachen. Aber tatsächlich war es in dieser Episode für mich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen grenzgängig. Aber es war ein aktuelles Thema, das wir machen mussten. Wir hatten das schon mal vor ein paar Monaten, Wochen. Nicht so intensiv, aber bestätigen, wenn jemand redet. Und ja, das mussten wir einfach durchziehen. Und falls wir euch auf den Schlips treten, klickt einfach eins weiter und hört die nächste Kategorie an. Dieter Werde, wie bereitet man sich auf Beziehung vor? Wir haben das letzte Mal mit Elida und Grace, die reden über Beziehung, beziehungsweise vorherige Episode haben sie sich darüber unterhalten, über Hochzeit und so weiter. Aber jetzt reden sie über Beziehung und Vorbereitung dafür. Falls du schon verheiratet bist, ruf uns an, keine Anglizismen bitte, ruf uns an, erzähl uns was. Übrigens dürft ihr euch freuen. Wir haben in Episode Staffel 6 einige tolle Gäste, aber dazu nächste Woche mehr. Und dann redet Pino über den Jakobsweg, wie ein Buddhist auf den Jakobsweg kommt. Aber bevor wir vom Weg abkommen, super Überleitung, wünsche ich euch viel Spaß mit Episode Nummer 99, die letzte offizielle in Staffel Nummer 5. Viel Spaß damit.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Die letzten Wochen haben wir relativ viel über Evolution geredet mit Michael. Hallo Michael.
Hallo.
Jetzt langt es eigentlich wieder mit Evolution. Jetzt können wir mal auf die Bibel zurückgehen. Aber
ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt.
Natürlich nicht. Alles sehr spannend. Aber jetzt könnte doch jemand kommen zu dir und sagen, ja, jetzt hast du die Evolution quasi auseinandergenommen, aber ganz ehrlich, die Bibel ist nur ein Buch, ist doch voll das Geschmarre.
Okay. Also dann würde ich dem antworten, dass es durchaus gute Gründe gibt, an den Wahrheitsgehalt der Bibel zu glauben. Mhm. Man muss seinen Verstand nicht ausschalten, um an das glauben zu können, was in der Bibel steht.
Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, ja.
Genau. Ich habe ja damals schon mal erwähnt, ne, dass es in einem unserer ersten Termine dass es viele Leute gibt, die aus dem Grund nicht an die Bibel glauben, weil sie sagen, das ist ein Märchenbuch. Da stehen Sachen drin, die können überhaupt nicht stattgefunden haben. Mhm. Ein paar Sachen möchte ich dazu mal weitergeben. Zum einen, ja, da kann ich noch mal erinnern, die Wissenschaftler sagen ja, die Erde wäre schon Jahrmilliarden Jahre alt. Und ich habe vor einiger Zeit schon mal was darüber erzählt, dass es durchaus wissenschaftlich nachweisbare Punkte, Gründe gibt, die eigentlich beweisen, dass das nicht sein kann, dass die Erde noch gar nicht so alt sein kann. Ich glaube, das Älteste, was wir damals hatten, das waren 70.000 Jahre, diese Sache mit dem Salzgehalt in den Meeren. Aber es gibt noch andere Punkte, die eigentlich für eine noch jüngere Erde sprechen. Und wenn man die biblische Chronologie anwendet, ne, da steht ja sehr viel mit Zeitangaben drin. Wir können ja anhand der Bibel zurückrechnen, wann Gott, gesetzt den Fall, die Bibel stimmt, die Welt geschaffen hat. Und da kommt man auf ungefähr 10.000 Jahre. Das ein oder andere Jahrzehnt das ein oder andere Jahr müsste man noch hin und her gehen. So hundertprozentig auf den Tag genau ist es dann nicht überliefert. Aber man käme auf ein ungefähres Erdalter von 10.000 Jahren.
Und man errechnet es dadurch quasi, dass quasi diese Stammbäume sind. Ganz mit diesen Jahresanzahlen.
Da in der Bibel steht drin, Adam zeugte den sowieso und wurde danach so und so viele Jahre alt. Und der Sohn wiederum zeugte dann den sowieso und der wurde so und so viele Jahre alt und so weiter. Mhm. Seitenweise gibt es in der Bibel solche Stammbäume. Mhm. Und so kann man das eben zurückverfolgen.
Okay.
Oder die Sintflut. Ne? In der Bibel steht, Gott hat eine Sintflut auf die Erde geschickt, hat nahezu alle Lebewesen auf der Erde vernichtet durch ein grausames Gericht und nur Noah und seine Familie haben in der Arche überlebt. Ich denke, die Geschichte sollte den meisten auch Nicht-Bibellesern bekannt sein. Mhm. Also sprich, laut Bibel wäre die Erde mal von Wassermassen bedeckt gewesen, sodass kein Berg mehr aus diesen Wassermassen herausgeragt hat. Und nur dieses Schiff, die Arche Noah, ist noch da oben getrieben. Und jetzt finden wir wirklich auf der ganzen Welt Beweise dafür, dass das tatsächlich so stattgefunden haben muss. Wir haben ja schon ein paar Mal über Fossilien geredet, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und Fossilien sind Versteinerungen von verstorbenen Tieren. Also Tiere, die irgendwann vor vielen Jahren mal gestorben sind und dann eben, ja, heute finden wir ihre versteinerten Überreste. Und wie stellst du dir das vor, wenn irgendwo bei uns im Wald ein Reh stirbt, finden wir da in 5000 Jahren ein Fossil davon?
Würde ich fast nein sagen, oder? Es gibt doch Würmer, die das alles.
Ganz genau, da muss man sich mal drüber Gedanken machen, woher kommen denn diese Fossilien überhaupt? Mhm. Ein totes Lebewesen, das verwest und selbst wenn irgendwann noch ein Skelett liegen bleibt, von dem Skelett ist irgendwann auch nichts mehr übrig. Mhm. Ich sag mal, nach ein paar Jahren findest du nichts mehr. Das wird zu Humus, ne? Das Lebewesen, das Reh da draußen im Wald. Und um zu versteinern, um fossiliert zu werden, ist es notwendig, dass so ein Tier oder ein Mensch, geht ja genauso, unter hohem Druck von Sauerstoff abgeschnitten wird. Also eingeklemmt wird, zum Beispiel zwischen Schlammschichten oder Geröllschichten. Auf jeden Fall aber, dass es von Luftzufuhr abgeschlossen ist, dass dieser Verwesungsprozess unterbrochen wird. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, die ganze Welt war von Wasser bedeckt, ne, dann kann man sich, glaube ich, da braucht man nicht so viel Fantasie, um drüber nachzudenken, dass alle möglichen Erdrutsche passieren und Moränen abgehen und dass sich Gesteins- und Erdschichten verschieben. Und die Sintflut ist eine geniale Erklärung dafür, warum wir in bestimmten Gesteinsschichten überhaupt so viele Fossilien finden, weil eben hier genau diese Bedingungen geschaffen worden sind. Mhm. Man findet sogar Fossilien von zum Beispiel ein Fisch, der gerade dabei ist, einen anderen Fisch in die Schwanzflosse zu beißen oder sowas. Also das ist ein Zeichen, dass der urplötzlich verschüttet worden sein muss von irgendwas. Und da gibt es etliche, also nicht nur einen, sondern googelt mal Fossil, Fisch, frisst Fisch. Ihr werdet einige solche Fotos finden. Oder man findet Fossilien auch oft in großen Anhäufungen, in sogenannten Massengräbern. Also man findet eine Vertiefung, wo man die Versteinerungen von Knochen verschiedenster Tiere, sowohl Pflanzenfresser als auch Fleischfresser, findet. Und wenn man sich jetzt mal einen Sandkasten auf einem öffentlichen Spielplatz nach einem starken Regenschauer anschaut, dann findet man vielleicht eine Erklärung dafür, warum es diese Ansammlungen gibt. Weil nämlich der Dreck zusammengeschwemmt wird von dem Wasser in die tieferen Regionen. Also wenn man, wie gesagt, einen Sandkasten anschaut, der ganze Dreck, Staub, Laub, Blütenstaub sammelt sich alles unten in den Vertiefungen. Und genauso kann man sich das vorstellen mit den Knochen. Wenn man sich anschaut, wo man Fossilien findet, findet man eben solche zusammengeschwemmte Knochenhaufen, die auch auf große Wassermassen schließen lassen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als diese Tiere verstorben sind. Mhm. Dann findet man sogar Fossilien auf hohen Bergen, was an sich schon ein Indiz dafür ist, dass irgendwann mal Wasser diesen Berg bedeckt haben muss, ne, weil sonst das mit dem ganzen Sauerstoffabfluss und so schwer vorstellbar ist. Aber noch bemerkenswerter ist, dass sich auf Bergen sogar Fossilien von Fischen finden. Okay. Und wie kommt wohl ein Fisch an die Spitze eines Berges? Die Sintflut bietet eine perfekte Erklärung dafür.
Oder in der Evolution hat er schon Füße gehabt und dann hat er sich zurückgehört.
Das wäre natürlich dann das eine andere These, richtig. Aber ich glaube, also ich persönlich finde den Bericht von der Sintflut absolut schlüssiger, okay, um mir sowas vorstellen zu können. Es gibt zum Beispiel auch versteinerte Bäume, die quer durch angeblich mehrere Jahrmillionen Gesteinsschichten hindurchwachsen. Also der eine oder andere kennt es ja vielleicht, so die Wissenschaft bohrt in die Erde ein Loch, so eine Art Kernbohrung und kann dann genau sagen, diese und jene Gesteinsschicht, das war die Kreidezeit und so weiter, ist so und so viel Jahre her, das andere hier, das ist Bronzezeit, so und so viel Jahre her. Ja, und dann finden sich aber komischerweise versteinerte Bäume, also Baumstämme, die quer nach oben wachsen durch Gesteinsschichten, die eigentlich mehrere Jahrmillionen voneinander entfernt datiert worden sind. Mhm. Also schwer jetzt ohne ein Bild vor Augen sich das vorzustellen vielleicht, aber der ein oder andere versteht hoffentlich, was ich meine. Also auch eine Absurdität, die einfach gegen diese Altersbestimmung, die da veranschlagt wird, spricht. Was ich auch interessant finde, es gibt auf der ganzen Welt bei den Naturvölkern rund um den Globus Legenden über eine weltweite Flut. Also noch bevor irgendwelche christlichen Missionare manche Kontinente erreicht haben und da irgendwelche biblischen Schriften verbreiten konnten, gab es dort schon diese Legenden, dass es mal vor vielen, vielen Jahren eine weltumspannende Flut gegeben hat. Und das ist nicht alles, sondern es finden sich noch weitere Details. Und zwar haben sehr viele dieser Berichte gemeinsam, dass das erzählt wird, 8 Personen haben überlebt. Also genau wie es in der Bibel steht, Noah und seine Familienangehörigen, das waren 8 Personen. In vielen dieser Legenden findet sich auch der Umstand wieder, dass Tiere gerettet worden sind auf einem Schiff. Und sogar teilweise klingt der Name von Noah mit. Zum Beispiel die Ureinwohner von Hawaii, die nennen diesen Mann Nu'u. Mhm. Das ist die Legende von Nu'u, der die große Flut überlebt hat. Ja, und oder in anderen Völkern heißt er Nuwa und so weiter. Kann man auch mal, ich sag's immer wieder, ich weiß, ich wiederhole mich, aber damit ihr seht, ich erzähle keine Märchen, ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Googelt das Ganze mal. Googelt mal Legenden sind Flut. Naturvölker, was auch immer. Mhm. Wahnsinnig faszinierend. Chinesische Schriftzeichen. Lange Zeit bevor Christen, oder sagen wir mal so, lange Zeit bevor es das Christentum überhaupt gab, gab es in China schon Schriftzeichen, die biblische Geschichten bestätigen. Die wenigsten von uns würden Chinesisch können, ich auch nicht. Aber im Chinesischen ist es immer so, dass sich ein Wort aus verschiedenen anderen Worten zusammensetzt. Also chinesische Buchstaben sind ja oft wie so ein Bild hingemalt. Und um nur ein Beispiel zu nennen, das altchinesische Schriftzeichen für das Wort Schiff besteht aus den Einzelwörtern 8, also die Zahl 8, Personen und das Wort Gefäß. Also es gibt 3 Schriftzeichen, 1 für 8, 1 für Personen und 1 für Gefäß. Und wenn man diese 3 Bilder zusammenfasst, ergeben sie das Wort Schiff. Und da gibt es noch andere Beispiele dafür. Ich spare euch jetzt die Details, aber...
Aber man kann es googeln.
Man kann es googeln, richtig, genau. Da ist schon eine Sache hängen geblieben, ja. Das ist mir sehr wichtig. Also es ist wirklich unfassbar, wenn man sich nur allein mit der Sinnflut, und das ist nur eine Geschichte aus der Bibel, wenn man sich damit auseinandersetzt, man findet Beweise ohne Ende, oder ich will es mal Indizien nennen, aber trotzdem, die Bibel hat recht, die Bibel ist wahr. Da ist kein man muss nicht den Verstand ausschalten, um daran glauben zu können.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Ja, Mensch, Michi.
Yes, Steve, go, yeah.
Ach, Mensch, ich freue mich, du.
Ja.
Ja, du, pass doch mal auf. Also wir haben ja
come
schon mal...
Come on, Steve, come on. Yes. Ja, ich nick auch noch. Oh, ja. Man.
Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass es ja Füllworte gibt und lauter solche Sachen und sowas. Yes. Du, ja. Jetzt habe ich ja ein lustiges Video gesehen von einer...
Yes, man, ja, come on. Ja.
Einer unserer Bekannten.
Ja. Oh, mein Kopf.
Auch nach links und rechts schütteln geht, aber das ist auch ganz gut. Aber von einer unserer Bekannten, die wir lieben und schätzen.
Oh, yes.
Und die sind ja auf Instagram vertreten. Ich sage jetzt nicht, was das genau ist, nicht, dass man sich angesprochen fühlt.
Nein.
Aber, lieber Hörer, falls du das erste Mal dabei bist, normal geht's. Also
hier ist ja hier die Macht der Worte, der Podcast, der dort aufhört, wo der Gottesdienst beginnt. Andersrum.
Aber worauf ich raus will, mich, also du hast jetzt den Bogen schon fast überspannt. ich habe gemerkt, die bestätigen ganz viel, wie du ja das jetzt zu Beginn schon richtig gut gemacht hast.
Einfach mal, ich wollte das auch mal machen.
Und ich habe mir gedacht, das ist ja mittlerweile auch ein wenig Tradition, dass man das in christlichen Kreisen macht, wenn es auf YouTube läuft, Instagram.
Unbedingt.
Man muss sich bestätigen lassen.
Ja, nicht selber,
Richtig, sondern Ehre, dem Ehre gebührt. Und es gibt ja auch die große Floskel, wir müssen einander ehren. Und das wollen wir jetzt mal
probieren. Kultur der Ehre.
Ja, Kultur der
Ehre.
Halleluja. Ja. Und da du mich jetzt hier schon fast rausgelobt hast, mit einer Welle von Euphorie, haben wir uns gedacht, oder denke ich mir mal, wir stellen den Podcast vor, erst du. Und ich feuer dich an, was das Zeug hält.
Das
Amen,
mal.
Halleluja.
Ja.
Und danach ich, okay?
Okay.
Okay.
Sind wir soweit?
Ja, wow.
Okay, ja. Siehst du, man kann auch schon nicken, bevor der andere anfängt.
Ja, ja, also, Amen, Amen.
Eigentlich
Amen.
Muss man schon Ja sagen, bevor der andere was sagt.
Amen, Amen.
Wow. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ach, du feuerst ja mich an. Ja, hier ist er wieder, der Podcast, der dort beginnt, wo der Gottesdienst aufhört.
Ja,
wow. Und zwar die Macht der Worte. Schön, Amen. Dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört.
Wow, Jesus.
Und dass ihr jeden Dienstag wieder und Jesus, hallo Jesus, ist auch dabei. Hallihallo.
Halleluja.
Jeden Dienstag neu mit einer Folge von auch natürlich Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Ja, Amen.
Boah, ich kann immer, danke.
Das ist auch, also beidseitig ist es ja anstrengend, also, wenn da die ganze Zeit Mike was
und fertig. Und dann, ich habe auch von vorhin schon vom Nicken immer, da habe ich ja so, ich brauche jetzt so eine Halskrause.
Hast du Nacken? Hast du Nacken? Ja, und jetzt ist mein Part eigentlich.
Jetzt ist dein Part, ja.
Ja, okay, dann fange ich
an. Ja, also ich nick mich schon mal warm.
Okay. So. Ja, herzlich willkommen zur, jetzt wollte ich schon hier den Gemeindenamen sagen, aber die Macht der Worte.
Ja, der Podcast.
Hey, schön, dass du da bist.
Ja,
und wir wollen dich herzlich willkommen heißen, dass du da bist, heute frisch dabei.
Wow.
Dass du derjenige bist. Gott hat für dich was ganz Besonderes für diesen Podcast.
Oh, wow. Also, yes.
Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst anfängt. Halleluja.
Jetzt.
Ja, das ist super.
Okay, come on, Bridget. Also,
wir haben die Kultur der Erde hier auf jeden Fall schon mal geklebt. Ja, was glaubst du, ist das ja wegen nervig?
Also ich denke mal, das ist doch ganz normal.
Wichtig ist ja, es gibt ja eine Strategie, die ist bejahen auf jeden Fall da, wo es nicht passt.
Das kommt halt vor allen Dingen dann zustande, wenn man gar nicht zuhört, was der andere sagt. Aber einfach immer nickt und ja sagt und Bridget, und dann sagt gerade irgendwie jemand, schade, dass die Kollekte eingebrochen ist. Hey Bridget, ja, yes, nicken.
Oh, da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Da kam mal ein Prediger aus der Schweiz und der wurde angesagt von einem seiner bekanntesten Bekannten.
Okay.
Und der wurde angesagt, mit der hat die Schweiz umgekrempelt. Auf links und das ist der Beste.
Ja.
Dann in der Predigt hat er gesagt, er war hier 5 Jahre in meinem Gottesdienst. Und
alles ist in Bach runtergelaufen, alles ganz anders. Ich erinnere mich,
ja.
Aber dann hat auch der Bejaher, glaube ich, gar nicht mal so viel gesagt.
War der überhaupt noch bis zum Schluss da?
Ich weiß gar nicht.
Die Macht der Worte. Revolution.
Hallo, wir sind schon wieder da.
Ja, hallo.
Und Grace, letztes Mal hast du aufgehört mit?
Was man vielleicht vor einer Beziehung schon mal angehen sollte. Mhm. Beziehungsweise es gibt Dinge, auch wenn ihr schon in einer Beziehung seid, es ist nicht zu spät, sich Hilfe zu suchen. Nein, aber dass ihr, wenn Sachen hochkommen oder ihr merkt, ich reagiere da gerade, bisschen extremer drauf, als eine normale Person das gerade tun würde, dann ist es wahrscheinlich, weil ihr irgendwie da negative Erfahrungen vorgemacht habt und das jetzt so nicht so ganz verarbeitet habt.
Mhm.
Sonst würdet ihr ja normal drauf reagieren. Mhm. Das heißt normal, also jeder hat ja ein anderes Normal, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Mhm.
Also generell, bei mir ist es halt so, ich bereite mich nicht auf eine Beziehung vor, aber ich arbeite halt momentan einfach an den Sachen, die mich triggern, so Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Was auch überhaupt nicht einfach ist, liebe Leute, es hört sich so schön an, so mach mal ein bisschen Seelsorge, reden mal ein bisschen drüber und dann ist das schön, aber man muss ja wirklich in diese schmerzhaften Situationen reingehen und es bedarf sehr viel emotionale Stärke, die nicht immer von mir kommt, aber auch ganz viel von Gottes Gnade und auch seiner Vergebung und Liebe und hauptsächlich halt wirklich Vergebung und Liebe. Und ihr habt ja auch so einen wunderschönen Bibelvers hier stehen. Perfect love casts out all fear. Yes. Und ich weiß auch, wo der steht, nämlich im 1. Johannes 4, Vers 18. Liebe Leute, und das heißt auf Deutsch übersetzt, das ist jetzt meine Übersetzung.
Ja, komm.
Perfekte Liebe treibt alle Furcht aus oder treibt alle Angst aus. Und auch wenn euch vielleicht diese Sachen so voll betreffen, im Endeffekt ist immer Angst sehr viel mit dabei. Perfekte Liebe, die gibt es einfach nur bei Gott. Mhm. Und die kann wirklich alles austreiben. Also man glaubt das vielleicht. Am Anfang denkt man sich so, boah, voll krass der Vers, ey, voll gut so. Und man denkt sich das so. Und dann, wenn es wieder hochkommt, denkt man sich so, ja, also das finde ich jetzt gerade kacke, aber es passiert irgendwie.
Ja, ja.
Also es ist ja schön, dass da steht, aber für mich ist es gerade irgendwie nicht so. Mhm. Aber es stimmt wirklich, ey, Gottes Liebe ist so viel größer als alles, was jemals mit euch passiert ist.
Ja.
Und ich sage es sehr schön in 1. Korinther 13, Liebe überdeckt alles hier und so.
Ja.
ja, ich will jetzt hier nicht weiter was machen. Ich bin ja echt super Theologie-Schülerin. Naja, aber wirklich, also Liebe ist the key.
It is
the da key. Ranzugehen, weil wenn euer Herz so hart ist und ihr das merkt, Leute, ihr braucht die wahre Liebe, die nur von oben kommt. Und damit könnt ihr einiges auf jeden Fall schon mal angehen. Ich sage nicht, dass alles nur durch Liebe die Probleme gelöst werden, weil es bedarf natürlich mehr. Es muss auch Vergebung passieren. Und Gnade ist da ganz viel. Also ich meine, wir sind alle nicht perfekt.
Mhm.
Und das, was uns früher passiert ist, ist vielleicht nicht immer unsere Schuld, aber wie wir jetzt damit umgehen, ist auch ein Stück Verantwortung einfach, die wir haben. Und das zu verarbeiten, ist sehr wichtig. Deswegen, ja, lernt euch vielleicht erstmal selbst ein bisschen kennen, bevor ihr in eine Beziehung geht.
Das ist mega. Das ist, sag's nochmal. Ja,
lernt euch selbst kennen, bevor ihr in eine Beziehung geht.
Genau, echt jetzt.
Schleppt ihr auf jeden Fall eine Menge mit in die Beziehung rein. Ich sage auch nicht, ihr müsst hier Zölibat ablegen.
Nee.
Vorher und
auch nicht perfekt sein,
bevor ihr auch nicht perfekt. Ihr werdet nie perfekt für eine Beziehung sein, liebe Leute. Aber ihr könnt auf jeden Fall, es ist wirklich viel besser oder einfach gut, wenn man weiß, was einen triggert, was einem gefällt, was einem nicht gefällt, wo sind meine Schwachstellen und ja, wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr in einer Beziehung seid und das gemeinsam rausfindet. Aber für Leute, die jetzt Single sind und sich fragen, Alter, wieso bin ich in keiner Beziehung, mich will eh keiner so. Vielleicht arbeitet einfach mal an euch selber und wenn euer Wunsch so krass ist, in einer Beziehung zu sein, dann arbeitet doch erstmal an eurer Beziehung mit Gott. Und dann könnt ihr weitermachen.
Boom, sage ich einfach, Grace. Boom. Mega. Also das fand ich sehr, sehr gut und ich finde auch, wir Menschen, wir wollen uns so beschäftigen, busy machen und nicht da reinschauen, weil das so das so viel, also man ist irgendwann ein bisschen überfordert mit dem Ganzen und man kann nicht so richtig Worte auf alle meine Gefühle kann ich nicht so genau sagen, warum es mir so geht, ne? Und deswegen ist Seelsorge oder
Therapie
sehr, sehr, sehr gut, genau. Und da gibt es auch, ich habe so ein christliches, jetzt mache ich Werbungsspot, kommt hier gleich, warte mal. Es heißt Family, I think.
Family.
Kennst du das?
Nee, ich glaube nicht. Ach, hier eine Zeitschrift,
ja. Zeitschrift Family. Und da war irgendwie eine Werbung über Therapie. Und auch christliche Therapie. Jetzt habe ich es nicht hier in der Hand, aber ich finde es nicht. Aber da gibt es auch christliche Therapie, ne? Und wenn ihr da auf family.de gehen, dann seht ihr bestimmt irgendwie einen Link da. Aber genau,
Was mir gerade noch zum Thema Therapie eingefallen ist. Also es gibt ja Leute, ich will hier keine Namen nennen, die schon mal früher in ihrer Zeit vor Jesus oder auch in ihrer Zeit mit Jesus schon Therapie gemacht haben, die aber abgebrochen haben, weil einfach der Therapeut vielleicht nicht ganz der Richtige war oder weil sie sogar von denen irgendwie verletzt wurden oder enttäuscht wurden, weil die nicht richtig gehandelt haben. Und dazu muss man sagen, es gibt solche Fälle und zwar nicht unbedingt wenige. Und es soll ich jetzt nicht davon abschrecken, Therapie zu machen, weil es gibt viel mehr Fälle, wo Therapie wirklich hilft und auch geholfen hat. Aber wenn ihr merkt schon bei den ersten Gesprächen, ey, der versteht mich überhaupt oder die versteht mich überhaupt nicht, also und die kommuniziert auch irgendwie richtig komisch und ich fühle mich auch gar nicht so wohl, dann ist es vollkommen okay, sich einfach jemand anders zu suchen. Mhm. Weil die sind dann auch nicht, also sie sollten jedenfalls nicht persönlich verletzt davon sein oder das persönlich nehmen, weil ihr Job ist es halt, Leuten zuzuhören mit den Problemen. Und wenn es einfach nicht so funkt zwischen, es muss jetzt hier keine große Liebe sein, ihr wisst, was ich meine, aber es sollte einfach ein gewisses Vertrauen da sein gegenüber der anderen Person, dass ihr eure Vergangenheit aufarbeiten könnt. Mhm. Und wenn die Person euch nicht so das Gefühl gibt, ach, das muss gar nicht irgendwie, weil es eine schlechte Person ist, sein, sondern wenn es einfach nicht passt, dann passt es nicht. Und dann sucht euch einfach jemand anders. Also,
ja. Genau. Ja, voll gut. Also, wir werden jetzt, das ist unsere letzte Folge heute. Wow. Und ich fand es sehr gut. Grace, vielleicht sag drei über unsere gesamte Folgen, was war für dich so, was für dich so so wichtig war. Mhm. Also was ich jetzt spontan jetzt sage, war dieses, bevor du in einer Beziehung bist und du bist da voll frustriert, dass du keinen hast, dann arbeite lieber an deine Beziehung zu Gott. Das fand ich mega gut, Grace. Und arbeite dann einfach an dir selbst. Du hast so viel Zeit, ne? Du hast doch keinen Freund oder Freundin. Oh, eiskalt. Aber nutz die Zeit, Sitz nicht auf Netflix und vergeude deine Zeit. Geh rein in dein, in dir und geh mit Gott. Also mach das nicht alleine, ne? Und mach es erstmal mit Gott und dann kann man hier, wenn du merkst, boah, das ist irgendwie mega krass, schreib's auf. Ich finde auch, wenn man Sachen aufschreibt, deine Gedanken einfach, dann kommt's raus, dann kommt's runter, schreib alles, was du da irgendwie denkst. Und dann kannst du irgendwie Therapie machen oder Seelsorge oder mit einem guten Pastor reden oder irgend sowas.
Ja, das ist sehr wichtig. Ansonsten finde ich es auch wichtig, Mädels und Jungs da draußen, wenn ihr euch tatsächlich überlegt, was euch wichtig ist in einer Beziehung, in einer Partnerschaft. Also ich meine, man geht, ich kenne viele Leute, mich eingeschlossen, die einfach in eine Beziehung reingehen, ohne zu wirklich zu wissen, was eigentlich hier, was ich genau erwarte von der Beziehung oder was wie der Mensch überhaupt ist. Weil man ist jung, man ist so, ja, komm hier, come with me, lass zusammen sein so. Und man ist vielleicht, sehnt sich einfach mal danach, aber überlegt euch wirklich, was will ich in dem Typen? Und ist dieser Typ, wenn ich ihn jetzt jeden Tag sehen würde, okay, das ist ein bisschen krass, aber wenn ich ihn jetzt wirklich intensiv kennenlerne, ist das alles, bleibt das dann immer noch stehen? Oder ist das nur so, ja, ich will, dass er gut aussieht und gut auf Fotos mit mir macht und
der
so.
Der passt schon, der ist gar nicht so sympathisch,
Der ist gar nicht so eingebildet, der schaut gar nicht so oft Fußball, der raucht gar nicht so viel, nur so eine Zigarette in der Stunde. Nein, aber überlegt euch wirklich hier, was der Guy so. Genau, das, was du schon gesagt hast, fand ich ganz gut auch.
Ja, aber geh nicht einfach in eine Beziehung rein, ne? Ich finde auch viele machen, weil die einfach alleine sind und wollen mit jemandem das Leben teilen. Und dann gehen die einfach irgendwie in eine Beziehung mit irgendwie eigentlich einer fremder Person. Also was ich sehr gut finde für eine gutes Beziehung, ist eine Freundschaft, ne? Bleib erstmal Freunde, lache mal ein bisschen, mach mal Witze, rede mal 1000 Stunden über irgendwas. Einfach Freunde sein. Und dann habt ihr diesen Abstand, weil du, wenn du ein Paar bist, dann kommt das Ganze da mit dem Kuscheln und bla. Genau, also erstmal Freunde sein, stress das nicht. Also Steve und ich, wir sagen, also das, ne, okay, wenn du das so gemacht hast und ihr seid sofort in der Beziehung, okay, aber unser Tipp ist einfach, stay first friends, erstmal Freunde und dann.
Aber auch Freunde mit Grenzen, liebe Leute.
Ja, genau. Ja, ja, nicht so, wir sind Freunde, aber irgendwie
aber wenn ihr euch die ganze Zeit schreibt und nachts um 12 telefoniert und euch immer so touchy-touchy untereinander verhaltet, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr als Freundschaft.
Ja, genau. Genau, da muss man schon Grenze setzen, ne? Also, genau. Und es ist so, ey, die Freundschaft mit Steve, das ist so Spaß gemacht, ne? Es ist so lustig. Wenn du in einer Beziehung bist, ist Arbeit. Freunde? Ist nicht. Das ist nur, okay, du nervst mich, ich habe keinen Bock auf dich, ich geh heim. Und dann ist er nicht sauer, weil er ist nur mein Kumpel halt. Nee, aber das ist anders. Ja. Es ist so anders. Ja. Ich war auch freier in einer Freundschaft als... Mhm. Da habe ich, oh, ist sie jetzt beleidigt? Oder, natürlich sollst du deinen Freund, also Kumpel, gut behandeln, aber das ist einfach viel leichter, wenn du erstmal Freunde seid, erstmal chillen und dann, und richtig, ne? Ich meine, mhm, wie die Grace sagt, ne? Nicht hier irgendwie Freunde, aber doch nicht, oder ach, so verwirrend, mhm, ja. Klare Grenzen setzen. Mhm. Genau, also das war's von uns. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann einfach schreiben. Da machen wir das natürlich für euch und da könnt ihr auch Themen vorschlagen, oder Grace?
Mhm. Ich komme auf jeden Fall gerne wieder.
Sehr cool. Dann schönen Tag, schöne Nacht, schönen Abend. Keine Ahnung, wann ihr das hier hört, aber...
Schönes Wochenende.
Genau, und Gottes Segen.
Amen.
Ciao.
Tschüss.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
So, Pino, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, hallo.
Du bist Autor. Wir haben dich im Gespräch schon ein paar Wochen erfahren wir von deinem Leben. Du warst Buddhist und bist als Buddhist auf den Jakobsweg gegangen. Und ja, wir konzentrieren uns diese Woche mal auf den Jakobsweg.
Ja, 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 ja.
Wie kommt denn der Buddhist auf den Jakobsweg?
Ja gut, also es war dann so, eben 98 habe ich mich angefangen mit dem Buddhismus zu beschäftigen und zu praktizieren. 2004 habe ich dann ein Buch von Paulo Coelho in die Hand bekommen, Der Jakobsweg, und dann habe ich die Geschichte gelesen und die hat mich so fasziniert, ja, dass ich gesagt habe, diesen Weg will ich gehen, ja. Mhm. Und 2004, Januar habe ich das Buch gelesen, 2004 am 1. März war ich in Pamplona und bin den Jakobsweg gegangen, ja.
Mhm. Vor ein paar Wochen haben wir ja gehört, du hast immer mal wieder am Jakobsweg Stopps gemacht, bist zurückgegangen, hast gemodelt und bist wieder an dem Fleck weitergelaufen.
Genau, das war ja 2008.
Mhm.
Ja, also das hat jetzt nichts mit den Jakobswege davor zu tun.
Ach so, du bist denn öfter gelaufen?
Ja, ja, ja.
Ach, ja, da hätte ich mal richtig
recherchiert. Ich habe 7500 Kilometer auf dem Jakobsweg hinterlegt, mein Lieber. Okay. Ja, ja, ja.
Aber.
Ja, 2004 bin ich dann das erste Mal gelaufen.
Okay.
Ja.
Warum denn gerade den Jakobsweg und warum denn gerade öfter?
Ja, gut, da kommen wir ja noch zu sprechen. Also 2004.
Mhm.
Buch in die Hand bekommen, die Geschichte hat mich fasziniert, habe ich gesagt, ich will den Jakobsweg gehen.
Mhm.
Ich bin losgelaufen am 1. März von Pamplona aus, das waren 720 Kilometer. Ich bin in Santiago de Compostela angekommen, das ist ja das Ziel der Pilger. Da haben mich ein paar Leute gefragt, würdest du den Jakobsweg wieder gehen? Habe ich gesagt, ihr habt wohl einen Schlag. Ich gehe nie wieder diesen Weg. Ja?
Mhm.
Mir hat jeder Knochen wehgetan. Ich hatte Blasen an den Füßen.
Mhm.
Ich habe in Pilgerherbergen geschlafen. Ich habe ja immer in Luxushotels geschlafen. Ja? Ich habe immer vom Feinsten zum Essen gehabt und. Ja?
Mhm.
Und auf einmal war ich dann in Pilgerherbergen, wo 20 Leute drinnen geschlafen haben. Ja? Ich mittendrin, da hat es gestunken, da haben es geschnarcht und gebubst. Ja? Und ich habe mir gedacht, in welchem falschen Film bist denn du jetzt geraten? Ja?
Mhm.
Aber ich habe das damals durchgezogen, weil ich mir dachte, was du anfängst, das bringst du auch zu Ende. Und dann habe ich gesagt, nie wieder auf dem Jakobsweg. Ja? Nie wieder. Also für mich war das gestrichen.
Ja.
Aber man soll im Leben nie sagen. 2006 stand ich am Scheideweg, weil ich wusste, Pino, wenn du Erleuchtung erlangen willst, kannst du nicht mit deinem Geschäft weitermachen. Weil Geschäft, das ist weltlich.
Mhm.
Da bist du involviert mit allen möglichen Sachen. Ja, das bringt dich aus deinen Frieden raus. Das bringt dich aus dein innerliches Wohlsein raus. Ja.
Mhm.
Und Buddha, was hat Buddha gemacht? Buddha war ja ein Prinz und der hat alles aufgegeben und ist dann in die Einöde. Ja, hat alles aufgegeben, Haus und Hof. Und irgendwann einmal saß er dann unter einem Baum und hat eine Erleuchtung erlangt. Und ich habe mich gefragt, Pino, was willst du in deinem Leben?
Mhm.
Innere Reichtümer oder willst du äußere Reichtümer?
Und du warst aber dann noch Promi-Wirt zu der Zeit?
2004, ja. Mhm. Ja, ja.
Okay.
Und da habe ich gefragt, Pino, was willst du in deinem Leben?
Mhm.
Erleuchtung?
Mhm.
Oder willst du so weitermachen wie jetzt? Ja. das eine Leben und das andere. Aber da ich Erleuchtung erlangen wollte, wusste ich, dass ich, wenn ich Promi wird, bleib und Buddhist, ich keine Erleuchtung erlangen kann, weil ich kannte die Geschichte vom Buddha und ich wusste, du musst alles aufgeben, wenn du Erleuchtung erlangen willst, weil Buddha hat es auch so getan. Also habe ich dann ein halbes Jahr mit mir rumgespielt, nicht rumgespielt, aber ich habe mir Fragen gestellt. Pino, was willst du eigentlich? Willst du innere Reichtümer oder äußere Reichtümer? Und es war innere Reichtümer. Und wenn ich dann dran gedacht habe, alles aufzugeben, um mich auf den Weg zu machen, hat sich mein Herz gefreut. Und wenn ich aber dran gedacht habe, in mein Lokal zu bleiben, dann wurde ich traurig. Okay. Und dann wusste ich, okay, Pino, du gibst alles auf und machst dich wieder auf den Weg. Und was habe ich gemacht? Ich habe alles aufgegeben und habe mich auf den Weg gemacht. Und von wo ich, man soll nie sagen im Leben, wo gesagt hat, nie wieder in Jakobsweg, was mache ich? Dieses Mal gebe ich alles auf, gebe alles auf, meine Möbel verkauft, das Finanzamt kam, ich hatte eine Steuerprüfung, die haben mir alles genommen, ein anonymer Brief ging ans Finanzamt, ich hätte Kassen gehabt, die nicht registriert waren. Die haben gefunden und ich musste in eine Insolvenz. Also alles weg, Möbel verkauft, Schlüssel abgegeben von der Wohnung, den Hausbesitzer. Und was habe ich gemacht? Wie Buddha bin ich von zu Hause aus losgelaufen, den Jakobsweg. Und dieses Mal waren es dann 2900 Kilometer bis nach Finisterre. 4 Monate unterwegs gewesen.
Okay, jetzt ist schon krass, 4 Monate. Ja. Ich habe mal eine Frage von Instagram, die gerade dazu passt, und zwar von der Isel Velano. Klingt ein wenig italienisch. Die hat gefragt, welche konkrete Gotteserfahrung hattest du denn am Jakobsweg? Oder bist du den danach nochmal gelaufen?
Nach 2007 bin ich nochmal 2008, wie ich gesagt habe, als Model, wo ich dann noch zwischendurch gemodelt habe. Ich bin dann nochmal 2010 und 2013.
Nicht schlecht. Darum schaust du auch so sportlich aus, wie du auch schaust.
Danke. Das geht runter wie Öl.
Aber so, wenn du mal so diese ganzen Jakobswege zusammenfasst, was war denn so die krasseste Gotteserfahrung, die du hattest am Jakobsweg?
Ja gut, die krasseste Gotteserfahrung, es gab zum Beispiel Kilometer 1600, weil Gott hat ja immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Jesus auch, auf meine Art und Weise. Und auf dem Jakobsweg habe ich mich ja dann mit dem Christentum beschäftigt, wie ich von Nürnberg losgelaufen bin, das ist ja ein christlicher Weg, und da bin ich auch immer wieder in Kirchen gegangen und habe dann auch mein Stoßgebet zu Gott ausgesprochen, Und bei 1000 Kilometer 1600 in Frankreich war ich mir auf einmal nicht mehr sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das, was ich getan hatte, ob das richtig war. Auf einmal wurde es mir kalt, mir lief kalter Schweiß den Rücken runter. Ich habe mir gedacht, Pino, du hast nichts mehr. Du hast alles verloren. Du rennst hier rum wie ein armer, seliger Hund. Ja, schau dich an, schmutzig, du stinkst, Sandalen an den Füßen, eine Decke um deinen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, da wurde es mir erst richtig bewusst, dass ich ja alles aufgegeben hatte und nichts mehr hatte. Und dann habe ich gesagt, Herr, gib mir bitte ein Zeichen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich bin mir jetzt unsicher. Dann laufe ich weiter, eine Viertelstunde später kommt mich in einen Wald hinein. Die Sonne hat geschienen, aber in diesem Wald war es dunkel, weil der Wald so dicht war, dass es dunkel war. Aber an einer Stelle haben Sonnenstrahlen die Äste, durch die Blätter auf den Boden geschienen. Und ich näher mich dahin ran und schaue hin, auf dem Boden, wo die Sonnenstrahlen gestrahlt haben. Und was war vor mir? Ein Herz aus Licht. Ein Herz aus Licht. Okay. Und ich stand da und ich hatte davor um ein Zeichen gebetet. Und denk mal, ein Herz, das Zeichen der Liebe. Weiß, das Zeichen des Friedens. Und dann, ich war sprachlos, hatte Tränen in den Augen. Und dann habe ich es noch fotografiert. Es gibt dieses Foto, ist auch im Buch drinnen. Und das war für mich ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass Gott mich liebt und dass alles gut ist.
Okay.
Und dann gab es noch mal eine Erfahrung. Ich habe, das war in Spanien, war das, konnte ich nicht mehr weiterlaufen. Ich konnte den Fuß nicht mehr auftreten. Das kam von einem Moment zum anderen. Schmerzen. Ich habe mich nur so mit der letzten Kraft in eine Herberge reingeschlichen. Und dann haben ein paar Pilger hingeschaut auf den Fuß und haben gesagt, es schaut nach einer Sehnenscheidenentzündung. Sag ich, was? Sehnenscheidenentzündung? Was ist das? Sagt er, ja, naja, da kannst du deinen Weg abbrechen. Ne? Sag ich, was? Jetzt bin ich bis hierher über 2000 Kilometer gelaufen und jetzt soll ich abbrechen? Nee. Und dann bin ich in eine Kirche. Und da war ich stundenlang da drin und habe gesagt, Herr, bitte, ich möchte ans Ziel ankommen, ich möchte ans Ziel ankommen, ich will nicht. Und habe gejammert, ja, und habe gesagt, bitte, ja, ich will wieder gesund werden, ich möchte wieder weiterlaufen, ja. Am nächsten Tag war der Schmerz weg.
Okay.
Am nächsten Tag war der Schmerz weg, ja. Und am übernächsten Tag konnte ich dann weiterlaufen. Und er ist nie wieder gekommen, ja. Ja, und diese Erfahrung habe ich auf dem Jakobsweg gemacht, ja.
Und jetzt müssen wir schauen, dass wir es schön zusammenpacken. Du hattest aber zwischen einem und dem anderen Jakobsweg auch Depressionen.
Nein? Danach, zum Schluss. Also, ja.
Nach
dem 2007 dachte ich, ich bin der Erleuchtung nahe. Ja, aber mir ging es so gut. Ich habe in einem Hype gelebt, von früh bis abends. Ich war in einem Frieden, in einer Glückseligkeit. Also ich glaube, wenig Menschen erfahren, ich meine, ich kann mich ja nicht in andere Menschen hineinversetzen. Ja, aber ich war in einen Flow, ja, das war das Höchste in meinem Leben, was ich jemals erlebt habe, ja, von früh bis abends. Frieden, Glück, Gefühle spüren, ja, in so einer hohen Form. Ich habe mir gedacht, boah, du stehst kurz vor der Erleuchtung, ja. Und desto näher ich aber an San Diego gekommen bin, desto langsamer wurde ich. Ich wollte nicht ankommen. Ich wusste, wenn du ankommst, ist der Zauber vorbei. Und dann war auch der Zauber vorbei, ja. Der Alltag kam und dieses starke Glücksgefühl und dieser starke Frieden, der wurde dann immer weniger und weniger. Und wie ich nach Hause kam, ging es mir noch gut, ging es mir sehr gut, aber es war nicht mehr so wie auf dem Jakobsweg. Ja? Und dann, wie gesagt, dann kam 2008. 2008 bin ich dann nochmal auf dem Jakobsweg und dann kam eben die Geschichte auch mit Modeln und ich habe mich da wieder ins Weltliche hineinziehen lassen, ja. Die Versuchung hatte mich wieder erwischt, ja, mit diesen, ich hätte es erahnen können, aber damals noch zu unerfahren, ja, habe mich da verleiden lassen, weil letztendlich wollte ich Erleuchtung erlangen. Wie kann ich Erleuchtung erlangen, wenn ich Model wäre, ja? Aber das hat mich so, ich wollte ja als in meinen jungen Jahren wo ich so um die 30 war, wollte ich immer Model werden, ja, und das, keiner wollte mich haben, ja, und dann auf einmal kam das Angebot und dann konnte ich nicht Nein sagen, ja, und da habe ich eben dann Jakobsweg modeln, Jakobsweg, und ich habe gemerkt, da kann ja keine Erleuchtung kommen, da kommt ja nichts, ja. 2009 bin ich dann mit dem Fahrrad dann unterwegs gewesen, auch wieder eine Pilgerschaft gemacht von Nürnberg bis nach Süditalien, ja, auch in der Hoffnung, dass es Klick macht und ich meine Erleuchtung erlang. Und anstatt Klick zu machen, 2010 bin ich ihn ja nochmal gelaufen. Aber da kam gar nichts. 2010, da habe ich mich hingeschleppt von Lourdes nach San Diego. Das waren 850 Kilometer. Das war, ich war enttäuscht, ja. Ich war enttäuscht, weil ich das Ziel, was ich mir vorgenommen hatte, nicht erreichte, ja. Und dann 2010, November, hat sich mein Zustand verändert, aber mir ging es auf einmal gar nicht mehr gut. Ab November ging es mir gar nicht mehr gut.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Aber das muss ich sagen, das war mit einer der traurigsten Erfahrungen bis jetzt in diesem Podcast. Ja.